Ja, vielen Dank euch für dieses wunderbare Lied. Und ich denke, es passt wunderbar zu unserem Tag heute unter dem Thema Verzage nicht, auf ihn ist Verlass. Auch ich darf euch und Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich riesig über diesen großen Frauentag. Und wir haben es schon gehört, jede Frau eine Blume. Sehr schön. Ja, hat mir gefallen. Ja, zu unserem Thema. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, verzagt zu sein. Wahrscheinlich so viele Gründe, wie Frauen hier sitzen. Und es gibt einen Grund, nicht verzagt zu sein. Ich habe gerade heute Morgen bei Spurgeon in der Andacht gelesen, seine rechte Hand hält uns fest. Ja, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Und ich dachte jetzt gerade bei dem Lied Ängste, Sorgen, Sünde, darf man heute schon fast gar nicht mehr sagen. Zweifel sollen wir alle nicht haben und haben sie manchmal trotzdem. Tatsächlich ist das große Gegenmittel Friede und Hoffnung. Und das soll echt das große Thema über den Vorträgen sein, die wir heute von Noah van Haften, von Nelly und von Nicola hören. Ich wünsche uns miteinander einen ganz reich gesegneten Tag und dass wir neu diese Hand fassen dürfen. Oder vielleicht ganz neu, darf vielleicht auch sein. Ja, einen gesegneten Tag uns allen miteinander. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, hab so herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt vor dir stehen können. Dass wir nicht stehen vor Lügen, vor Ängsten, vor Sorgen, vor Bergen, vor anderen Mächten, vor Mauern, sondern dass wir vor dir stehen, mit dem wir über die Mauern springen können. Hey, ich möchte dich bitten, dass du diesen Tag dazu benutzt, dass wir neu Mut fassen, zu springen und zu merken, dass deine Hand uns hält, uns drüber zieht, was auch immer das sein mag. Ich danke dir für jede einzelne Frau, die heute hier ist. Und ich weiß, dass du weißt, was jede einzelne braucht. Ich möchte dich bitten, dass du zu jeder einzelnen Frau heute kommst und sie segnest mit der Gabe, die du für sie bereithältst. Danke, dass wir in dieser Gewissheit in diesen Tag gehen dürfen. Wir wollen dir diesen Tag anvertrauen, jede Begegnung, alles, was wir erleben. Wir möchten dich um deinen Frieden bitten und möchten dich auch in dem ganzen Gewusel, was heute den Tag wunderbarerweise bestimmt, auch um einen inneren Ort bitten. Einen inneren Ort, an dem wir dir begegnen, Herr Jesus, dass du hineinkommst in diesen Tag, in unser Herz, in unser Leben. Darum bitten wir dich und wir danken dir dafür, dass du der Treue bist, der versprochen hat, das zu tun. Alles, was wir bitten, Herr Jesus, in deinem Namen wird der Vater uns schenken. Hab herzlichen Dank für das Geschenk dieses Tages und allem, was du uns mit diesem Tag geben möchtest. Amen.
Ich bin unheimlich dankbar, wieder hier zu sein mit euch, ein Geschenk Gottes für uns alle, oder? Dass wir einen solchen Tag erleben dürfen. Wer vor 2 Jahren hier war, hat miterlebt, dass Andreas mich interviewt hat damals vor 2 Jahren. Ich hatte eine Brustkrebsdiagnose bekommen, aber schau, der Herr hat mich durchgetragen. Ich habe eine schwere, aber unheimlich kostbare Zeit hinter mir und ich möchte euch, vielleicht gibt es unter uns auch Frauen, die nicht gesund sind, vertraue auf den Herrn. Er gibt uns jeden Tag die Kraft, die wir brauchen. Er ist ein guter Vater. Er ist ein starker Herr. Er ist da. Und heute Morgen dürfen wir ihm begegnen. Dürfen wir stille werden und auf ihn hören. Und dürfen wir erfahren, dass wir Gott wichtig sind. Und dass es ihm wichtig ist, dass wir es lernen, mit ihm zu wandeln und ihm zu gehorchen. Und dass wir es lernen, mit seiner Weisheit in Ausnahmesituationen unterwegs zu sein. Das ist eine Aussage, oder? Ausnahmesituationen. Wir meinen natürlich auch eigentlich gruselige, grimmige, schwierige, widrige Umstände. Dass wir da mit Weisheit vorgehen, das ist schwierig. Denn wir werden manchmal überrumpelt von Dingen, die schwer sind, die unbegreiflich sind, die hart sind. Und heute, wir haben dafür gebetet, dass der Herr uns segnet und dass er einer jeden von euch gibt, was sie braucht. Sei es Ermutigung, sei es eine Anspornung, vielleicht eine Anweisung, vielleicht Trost, vielleicht Mut. Dieser Tag ist für euch. Dieser Tag ist für dich. Und ich hoffe, dass du, wir sind ja 800 Frauen, dass du jetzt einfach mal ganz bewusst alleine vor Gott stehst und sagst, was willst du mir heute sagen? Wer bist du? Ich möchte dich besser kennenlernen. Und wir werden ihn besser kennenlernen, aber wir machen eine kleine Reise durch die Bibel heute, morgen, und wir werden einigen Frauen begegnen, die aufwühlen, weil sie in schwierigen Situationen beherrscht und freundlich und vor allem weise auftraten. Kann ich nicht immer von mir sagen, dass ich freundlich bin, dass ich weise bin, dass ich ruhig bin und gelassen bin, könnt ihr auch nicht von euch sagen, oder? Es gibt immer wieder Situationen, da sind wir irgendwie, da werden wir so klein und die Situation wird so groß und wir werden gefangen von Angst oder von Sorgen oder, und Gott sagt, aber ich bin für dich da. Und manchmal gibt es Situationen, da sagen wir auch unweise Dinge, bedauern das nachher und sagen, wären wir doch weiser gewesen, hätten wir doch mehr auf Gott vertraut, hätten wir doch gewartet, bis wir innerlich ruhig waren. Und heute geht es um solche Situationen, wo von uns gefragt wird, dass wir auf Gott vertrauen und weise handeln. Wow. Und die erste Frau, die ich erwähnen möchte, die begegnen wir in 1. Mose, auch in 4. Mose, das ist Miriam. Eine weise Frau, ein weises Kind, das schon. Sie war etwa 10 Jahre alt, als sie einen Bruder bekam. Und es war natürlich diese verheerende Zeit, wo der Pharao verordnet hatte, dass jedes männliche Kind, das geboren wurde, direkt in den Nil geworfen werden sollte. Stellt euch das mal vor. Viele von uns hier sind Mütter. Du bekommst ein Kind, schwere Geburt. Und du darfst das Kind nicht in deinen Armen halten. Es wird gleich weggeführt und in den Nil geworfen. Ich meine, etwas Grausameres kann man sich nicht vorstellen. Wie bedenkt jemand sowas? Aber es war so. Aber die Eltern von Mose haben gedacht, dieses Kind ist was Besonderes. Das ist ein Kind, das Gott uns geschenkt hat. Es ist auch schön, wir wollen das behalten, wir wollen es verstecken. Und da ist ein 10-jähriges Kind, das ein Geheimnis bewahren soll. Das geht ja fast nicht, oder? Dann ist man in der Schule und dann spielt man mit seinen Kameraden, mit seinen Freunden und dann sagt man, ich habe ein Geheimnis, ich darf es aber nicht erzählen. Und die Freunde sagen, erzähl es doch. Und sagt, nein, ich darf es nicht, aber du kannst es nur mir erzählen, ich werde es nicht weiter sagen. Ja, aber meine Mama hat gesagt, sie hält durch, diese Miriam. Sie hält durch. Und das Kind wird größer und irgendwann ist es so groß, dass es nicht mehr zu Hause bleiben kann, weil es fast sicher ist, dass es entdeckt werden wird. Und dann bauen die Eltern ein Kästchen, eine kleine Arche eigentlich, und legen Mose da rein. Und dann ist dieses 10-jährige Mädchen verantwortlich für ihn. Und dann finden wir sie beim Nil. Das Körbchen mit ihrem Bruder liegt da im Schilf, versteckt. Und sie wartet. Hat sie Angst gehabt? War sie nervös? War sie aufgeregt? Hat sie gebetet? Das wird uns nicht gesagt, aber es erscheint auf einmal die Tochter des Pharao. Schlimmer geht's nicht, oder? Die kommt ja direkt von dem Hof, wo verordnet wurde, dass alle jüdischen Jungs umgebracht werden sollen. Die Prinzessin, warum nicht irgendwer, warum die Prinzessin? Und Miriam bleibt ganz ruhig. Bin immer erstaunt. Sie bleibt ganz ruhig. Sie wartet, die Prinzessin entdeckt das Kästchen, diese kleine Arche, macht es auf, das weinende Kind darin und ihr Herz geht auf. Und die Pharao-Tochter denkt, dieses Kind will ich für mich haben. Ich will dieses Kind beschützen. Und an dem Moment kommt Miriam zum Vorschein. Und sie fängt nicht an zu plappern, weil sie so nervös ist, dann sagen wir oft Dinge, die überhaupt nicht weise sind. Sie reagiert so ruhig, so gelassen und sie ist erst 10 Jahre alt und das ist ihr Bruder und das ist die Prinzessin, was soll das? Und sie sagt, ich kenne eine Frau und die kann dieses Kind versorgen, bis es dann entwöhnt ist und dann könne sie ihn haben, ist das vielleicht eine gute Idee. Stellt euch mal vor, sie sagt weise Worte, sie sagt nicht zu viel, sie sagt nicht zu wenig, sie sagt genau das Richtige, es ist Gottes Weisheit in diesem Kind. Und die Prinzessin geht darauf ein und sie darf Mose also mit nach Hause nehmen. Das ist ein absolutes Wunder. wo Gott ein Mädchen mit 10 Jahren eingesetzt hat. Wie weise ist sie hier vorgegangen. Und dann gehen etliche Jahre vorbei und dann treffen wir Miriam wieder in der Wüste und dann ist sie etwa 90 Jahre alt und sie tanzt wie ein junges Mädchen ausgelassen, also voller Freude in einem Reigentanz vor den Frauen ihres Volkes aus, denn Gottes Volk ist befreit worden aus Ägypten. Die Sklavenzeit ist vorbei. Die Zeit, wo Jungs ermordet wurden, ist vorbei. Sie sind frei und sie sind unterwegs. Es geht nach einem neuen Land, das Gott ihnen verheißen hat. Geht nach Kanaan. Und dann sehen wir während dieser Wüstenreise eine sehr starke Dreierschaft. Aaron, Mose, Miriam. Ja, sie werden zu dritt erwähnt in der Bibel als Leiter des Volkes. Miriam ist die erste Frau in der Bibel, die als Prophetin bezeichnet wird. Wusstet ihr das? Sie wird geschätzt und sie wird geehrt. Und sie ist tatsächlich eine sehr weise Frau bis Neid bei ihr aufkommt. Die Bibel spricht von kleinen Füchsen, die wir fangen sollen. Und Neid ist so ein Fuchs. Meldet sich bei uns, ist sehr freundlich und sagt, du Miriam, wie ist das eigentlich? Gott hat dich so stark gebraucht. Du hast Mose gerettet. Er wäre nicht da gewesen, wenn du nicht da gewesen wärst. Und schau, hier ist auf einmal der große Mann und Gott spricht durch ihn. Hey Aaron, lasst uns mal zusammen reden. Wieso redet Gott nicht auch durch uns und mit uns? Warum geht es immer über Mose? Das sind keine weisen Worte, oder? Da wird etwas gesät, das vieles kaputt machen will. Und wir sehen manchmal auch Dinge, die vieles kaputt machen werden. Und Aaron sagt, das ist eigentlich recht. Ich hatte noch nicht so gedacht, aber es stimmt eigentlich. Und die beiden reden zusammen und das Ende ist, dass Gott sie straft. Die starke Dreierschaft wird kaputt gemacht. Sie hat sich fangen lassen von Neid und sie ist unweise geworden, denn sie hat Zwietracht gesät, was die Dreierschaft untergraben hat und was dramatische Konsequenzen hat. Sie wird leprakrank, sie bekommt Aussatz. Und das Wunderbare ist, dass Mose in dieser Situation, er wusste ja von nichts, aber er erfährt das jetzt, dass er nicht sagt, also gut, dass du Aussatz hast. Ich wusste nicht, dass du so gemein warst. Dass du hinter meinem Rücken mit Aaron über mich gesprochen hast, dass du eigentlich meine Leiterschaft, meine Führerschaft, meinen Dienst für Gott untergraben hast mit deinen Worten. Dass du Neid zugelassen hast. Wir waren doch so ein starkes Team. Mose schreit zu Gott und sagt, heile meine Schwester. Boah, das ist weise, oder? Er lässt keine Rachegefühle zu. Er lässt keine Wut zu. Er ist ein Mann Gottes und er sagt, heile meine Schwester und sie wird geheilt. Aber das große Drama ist, dass sie eigentlich alles verloren hat, was Gott ihr geschenkt hat. Ihren Dienst für Gott, das ist das Wichtigste. Sie verschwindet von der Bühne. Wir lesen nichts mehr über sie, bis sie stirbt. Das heißt dann nur, dass sie starb. Weise sein in schwierigen Umständen. Sie war es, aber sie ließ etwas zu, was diese Weisheit kaputt machte. Neid. Neid. Es kann auch Wut sein, es kann Jähzorn sein. Es sind diese Dinge, die wir alle kennen aus unserem Leben, oder die klopfen regelmäßig an der Tür und sagen, du, wie ist das eigentlich? Du bist ungerecht behandelt worden. Solltest du eigentlich wütend sein? Solltest du doch eigentlich aufstehen und sagen, so geht das nicht. Du bist neidisch, hast recht. Was recht? Du bist nicht geschätzt, nicht geehrt, wie deine Schwester oder wie. Das sind die Dinge, die bei uns anklopfen, die uns unweise machen, die unsere Weisheit zerstören. Und dann machen wir einen Sprung in der Zeit und dann kommen wir in Richter 4 und 5, also das Volk ist schon in Kanaan, wird von Richtern geführt. Und dann begegnen wir einer Frau, die Sprechstunden hält unter einem Palmbaum. Ist doch toll, oder? Wenn man zu einer Sprechstunde geht, dann geht man meistens zu einem Gebäude und dann kommt ein Zimmer und da klopft man an. Da ist eine Frau, die sagt, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte den Arzt sehen oder so. Aber sie sitzt einfach unter einem Palmbaum. Und das Volk lebt inzwischen in Kanaan, das sagte ich schon. Und diese Frau Deborah wird wie Miriam als eine Prophetin bezeichnet. Sie ist auch eine. Und sie ist verheiratet mit Lapidot. Ich bin mir sicher, dass als sie seinen Namen zum ersten Mal hörte, da dachte sie, ich bin verliebt in diesen Mann Lapidot. Das ist doch ein Name, das ist doch fantastisch. Also Lapli, komm her. Lapidotchen. Ihr Mann hieß Lapidot. Konnte nichts dafür. Sie leben gemeinsam im Gebirge Ephraim. Sie ist auch aktiv als Richterin. Sie hat sogar militärische Pflichten. Und diese Frau ist nicht nur weise, sie wird gesucht. Es kommen Menschen zu ihr, zu ihrer Sprechstunde. Sie ist nicht nur weise, sie ist auch tapfer. Und sie ist tatkräftig. Das gehört eigentlich zur Weisheit. Weisheit ist nicht nur, dass wir weise denken. Es ist auch, dass wir weise handeln. Und dann gibt es in Israel diese lange Zeit, wo Israel bedrückt wird von einem König. Es fehlt eine klare Leiterschaft. Und dann ruft Deborah einen Mann namens Barak und sie gibt ihm einen Auftrag, den der Herr für ihn gegeben hat. Er soll mit 10.000 Mann ausrücken und kämpfen. Und das Interessante ist, dass sie selbst mitkommt. Weil Barak sagt, ohne dich gehe ich nicht. Ist toll, oder? Sie ist eine so weise Frau, dass Barak sagt, ich will nicht ohne dich ziehen. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Rat, ich brauche deine Anwesenheit, ich brauche dich. Wow, das wäre doch schön, wenn man das von uns sagen würde, oder? Wir brauchen dich. Du bist weise, du bist ruhig, du bist gelassen, du hast ein großes Gottesvertrauen. Wenn wir jetzt das eine oder andere unternehmen sollen, dann würden wir dich bitten, mit uns zu gehen, uns dabei zu helfen oder zumindest für uns zu beten. Das wäre doch schon, wenn wir solche Frauen wären, oder? Die gesucht werden, weil sie weise sind. Und die Israeliten siegen dann und Deborah und Barak feiern den Sieg mit einem Lied, das in Richter 5 aufgezeichnet worden ist. Und da sagt Deborah in Vers 7, es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Deborah hat sich nicht an erster Stelle als Richterin oder Prophetin gefühlt, sie hat sich als Mutter gefühlt. Ich bin eine Mutter für meine Mitmenschen. Ich will ihnen helfen mit meinem Rat, ich will ihnen beistehen. Man könnte sehr stolz sein, wenn man Richterin oder Prophetin ist, oder? Aber sie sagt, es ist für mich ein totales Vorrecht, dass ich eine Mutter sein darf für meine Umgebung. Eine weise Frau, zu der man zu jeder Zeit kommen kann. Man kann mich vertrauen, ich rede nicht über das, was ich erfahren habe. Ich behalte das für mich, ich bringe das in Gebet vor dem Herrn. Komm, ich bin für dich da. Kennt ihr solche Frauen? Seid ihr selbst solche Frauen, total zuverlässig, weise, liebevoll, Mütter. Mütter. Ich denke, das ist unsere Berufung als Christen, dass wir, ob wir es Mutter sind oder nicht, leiblich, dass wir Mütter sind. Dass wir Jesu Liebe verbreiten. Dass wir Menschen helfen mit weisen Worten. Wir brauchen heute dringend Mütter in unserer Zeit. Wir brauchen sie. Wir brauchen Menschen, die sich Zeit nehmen und zuhören, wenn Menschen mit ihren Fragen und Problemen kommen oder Krisen erleben. Wir brauchen Frauen, die Gott suchen und nach seinem Willen und seinen Antworten fragen. Frauen, die nicht unbedingt klug sind, sondern weise. Weise Frauen, die einen Draht nach oben haben. Die Frauen brauchen wir heute. In Deutschland, in dieser Welt. Ich finde das stark, dass Deborah sich als Mutter bezeichnet. Denn geistliche Mütter sind gefragt, auch heute. Und dann machen wir wieder einen Sprung in der Zeit und dann landen wir von der Richterzeit in die Königszeit. Israel wird ja von Königen geführt. Und dann finden wir in 2. Samuel 14 König David in seinem Palast. Es hat eine dramatische Situation in der Familie stattgefunden. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. David, Sohn Amnon, hat seine Halbschwester vergewaltigt. Und David, der Vater von den beiden, hat nichts unternommen. Es ist so dramatisch, wenn man das liest. Wie das Ganze vor sich gegangen ist, wie er sie überwältigt und vergewaltigt hat. Und dann hört David es und dann heißt es, David war böse, Punkt. Was hat der Mann unternommen? Hat er seinen Sohn diszipliniert? Hat es Strafmaßnahmen? Überhaupt nicht, er war böse, Punkt. Das hilft nicht wirklich, oder? Amnon ist nicht gestraft worden, das Ganze wurde unter den Teppich gekehrt. Aber im Gegensatz zu David, der Vater, hat Absalom, der Bruder von Amnon, reagiert. Und er hat es nicht bestehen lassen, dass sein Bruder Amnon seine Schwester vergewaltigt hatte und nicht gestraft wurde. Und er hat Tamar in sein Haus aufgenommen, das zuerst. Und dann kommt es, dann hat sich in ihm einen so starken Hass entwickelt, dass er nur noch eins dachte, dieser Bruder muss tot. Und es ist zwischen den beiden ein eisernes Schweigen entstanden. Sie haben nicht mehr miteinander geredet, so steht es auch in der Bibel. Und nicht lange nach dem Drama der Vergewaltigung feiert Absalom sein Schafschürfest. Und dann beauftragt er seine Diener, sie sollen Amnon töten. Und das geschieht auch. Und David ist nicht dabei, er wird aber informiert. Nach der Ermordung seines Bruders wagt Absalom es natürlich nicht, nach Hause zurückzukehren. Er flüchtet und er flüchtet in das Land seiner Mama, die Macha, das war eine Prinzessin aus Geshur, ein Nachbarland, und er lebt dort praktisch im Exil. Er ist geflüchtet, er weiß, ich kann nicht zurück nach Jerusalem, ich habe meinen Bruder ermordet. Und dann dauert das, dann gehen 3 Jahre vorbei und es ist keine Nachricht aus Jerusalem geworden. Manchmal läuft ein Kind davon und hofft, dass es zurückgerufen wird. Und jetzt ist Absalom davon gelaufen und er hofft so, dass sein Vater sagen wird, Absalom, lasst uns die Sache klären. Das ist was Furchtbares geschehen, ich habe versagt als Vater. Ich habe nicht eingegriffen, ich habe nichts gemacht, ich habe es sein lassen. Du bist darauf mit der ganzen Sache so belastet gewesen, dass du deinen Bruder ermordet hast. Das soll jetzt irgendwie alles besprochen werden, wir sollen das hinter uns lassen, kommt zurück. Darauf wartet Absalom, weil es kommt keine Nachricht. 3 Jahre lang nicht. Kannst du dir vorstellen, du bist aus irgendeiner Situation davongelaufen, vielleicht hat es Krach gegeben und du hoffst, die melden sich wieder. Die melden sich wieder, damit wir das wieder gut machen können. Und er hofft auf ein gnädiges Handeln seines Vaters, denn er will zurückkehren. Aber David unternimmt nichts, obwohl es in der Bibel heißt, dass er sein Herz nach Absalom ausging. Was für ein sturer Mensch war David. Er sehnte sich nach seinem Sohn, aber Kontakt mit ihm aufnehmen, nein. Das machen wir nicht. Kennt ihr das? Seine sture Haltung. Ich möchte etwas wieder gut machen, aber ich tue es doch nicht. Es ist zu schwer, es ist zu kompliziert. Warum soll ich die Erste sein? Ich mache das nicht. Und noch immer unternimmt David nichts, er lässt es bestehen. Und dann ist es Davids Neffe, sein Heerführer Joab, der aufmerkt, dass David sich nach seinem Sohn sehnt. Er sieht das, er merkt das. Und er will sich gerne einsetzen, um eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn zustande zu bringen. Aber ihm ist bewusst, dass David halsstarrig ist und dass das zu großen Problemen führen könnte, dass der Mann dann in Wut ausbricht. Vielleicht würde er Joab sogar entlassen oder umbringen. Also was kann man machen? Und jetzt kommt das Tolle. Es wohnt in Tekoa, 16 Kilometer entfernt von Jerusalem, eine weise Frau. Und Joab weiß von ihr. Das finde ich so beeindruckend, dass es irgendwo in einer kleinen Ortschaft eine Frau gibt, die bekannt ist, weil sie weise ist. Und Joab weiß, die muss ich haben. Die kann uns helfen in dieser Situation, die total festgefahren ist. Und er lässt sie kommen. Und er greift eben zu einer List, sie soll eine Geschichte erzählen. Wir befinden uns in 2. Samuel 14. Sie soll so vorgehen, dass sie sich als eine Frau stellt, die lange Zeit um einen toten Leid getragen hat. Ihr Sohn soll seinen Bruder umgebracht haben. Und nun will die ganze Verwandtschaft dieser Bruder, dieser Mörder umbringen. Und wenn das geschehen würde, dann steht sie alleine da. Diese Geschichte soll sie erzählen. Sie soll tun, als ist sie diese Frau. Und sie kommt bei David und sie darf ihm ihre Geschichte erzählen. Und er ist so angetan von ihr, dass wenn sie ihm fragt, darf ich noch was sagen, darf ich noch ein bisschen weiterreden, sagt er, ja, du kannst gerne weiterreden. Und er sagt übrigens auch, dass er vermutet, dass Joab seine Hand im Spiel hat. Das sagt er. Und ja, so ist es auch. Und dann wird Joab geholt. Und er wagt es in der entstandenen Situation, wo nicht scharf geredet wurde, wo liebevoll und weise geredet wurde und wo das Herz des Königs deswegen auch aufgegangen ist, wagt er zu sagen, worum es eigentlich geht. Du darfst es nicht länger bestehen lassen, dass dein Sohn im Exil lebt. Das darf nicht sein. Das ist ein Wagnis. Denn man hat natürlich nicht das Recht, einen König zu korrigieren oder zu sagen, was er tun soll. Aber die Atmosphäre, die durch diese weise Frau entstanden ist, ist eine solche gute, positive Atmosphäre, dass Joab die Wahrheit sagen kann. Es war nur eine kleine Geschichte, ein kleines Gleichnis. Wir erinnern uns Nathan, oder? Nachdem David Ehebruch begangen hat, er erzählte auch eine kurze Geschichte. Und er machte das auch ganz liebevoll und weise. Er ist nicht losgebühlt und gesagt, also du König, ich bin schon länger dein Prophet. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen, jetzt muss ich dir sagen, das, was du gemacht hast, das geht nicht, das ist Sünde. Da wäre dann viel verdorben. Wir sagen oft Dinge so radikal, so direkt, dass die ganze Atmosphäre zerstört ist und dass wir nicht weiterkommen. Dass ein Gespräch mit Unfrieden endet, dass wir gehen. Kennt ihr das? Wir sind oft so unweise und sagen die Dinge, die in unserem Herzen leben, wir können das nicht irgendwie zur Ruhe bringen und sagen, du bist ein Sünder. Du, was du gemacht hast, das kann nicht sein. Aber Davids Herz wird hier erreicht. Und er reagiert positiv, er erlaubt Absalom nach Jerusalem zurückzukehren. Schritt 1. Ich kann die Geschichte nicht weiter erzählen. Das müsst ihr nachlesen. Denn es folgen leider keine weiteren Schritte eigentlich. Absalom darf in Jerusalem leben, aber er darf sich nicht blicken lassen. Stellt euch das mal vor, man lebt in derselben Stadt. Man wird toleriert, aber nicht akzeptiert. Und Absalom hat in der Zeit Kinder bekommen, David hat seine Enkel nicht gesehen, wollte sie nicht sehen. Es ist sehr schwierig gewesen. Aber es war ein erster Schritt. Und dieser erste Schritt ist möglich gewesen, weil eine weise Frau nicht so nervös oder aufgeregt war, dass sie losgeplappert hat und die Sache vernasselt hat. Es war eine weise Frau, die ganz ruhig eine kleine Geschichte erzählt hat. Sie hat nicht zu wenig gesagt und nicht zu viel gesagt. Und sie hat das Richtige gesagt. Wow, das möchte ich lernen. Das möchten wir üben, oder? Da wäre dann, wenn wir das lernen würden, dann wäre unser Haus friedlicher, vielleicht, hoffentlich, sicherlich. Wie oft? David war angetan von der Frau, er hat positiv reagiert, aber es ist noch nicht so gut gewesen. Leider, die Weisheit hat da irgendwie aufgehört und Jahre später versucht Absalom seinem Vater den Thron zu nehmen. Rache, Wut, das Gefühl, ich bin ungerecht behandelt worden, es ist nichts ausgesprochen worden. Die Weisheit hätte weitergehen sollen, die Weisheit hätten wir jetzt bei David finden wollen, oder? Der Sohn ist zurück, jetzt David sei weise nach 3 Jahren. Das ist irgendwie organisiert worden, er ist zurück, Joab hat geholfen, eine weise Frau aus Tekoa hat geholfen, jetzt bist du dran. Bist du weise? Oder bist du so eine wie David, die sagt, was geschehen ist, ist geschehen. Wenn ich Schritte setzen muss, dann setze ich einige Schritte, aber dann nur bis dahin. Denn es ist zu viel fürs Geschehen, da kann ich nicht vergeben, da will ich nicht vergeben. Kennt ihr das? Wir springen weiter. Es gibt keine Könige mehr in Israel. Israel ist gefangen, ist deportiert worden. Wir hatten das Assyrische Reich, wir hatten das Babylonische Reich. Wir haben jetzt das Persische Reich Esther. Ihr kennt die Geschichte, da ist ein Mann in der Regierung und er möchte alle Juden eliminieren. Pharao-Geschichte erneut erzählt. Alle Juden raus, alle Juden weg, alle Juden tot. Und da ist dieses jüdische Mädchen, die ganz überraschend Königin wurde, weil sie als Harem-Mädchen dazu verurteilt war, eine Nacht mit dem König zu verbringen. Da hat sich in sie verliebt, da hat sie geheiratet. Und ihr Pflegevater, der immer so ein bisschen in der Nähe ist und sieht, was ihr passiert ist, Furchtbares, sind wir ehrlich, Unerwünschtes, Schmerzhaftes, ein Kind wird abgeholt, wird ein Harem-Mädchen, Und dann heiratet sie den König. Das war ein launischer Mensch, das war kein lieber Mensch, das war ein launischer Mensch. Wenn man also in Geschichten aus der Zeit nachliest, was für ein Mann er war, dann denke ich, dem würde ich nie begegnen wollen, nie in meinem Leben. So launisch, so gemein, so grausam, so impulsiv, überhaupt nicht weise. Und jetzt ist sie die Frau des Königs und dann kommt ihr Pflegevater und sagt, Esther, ich denke, dass Gott das so gelenkt hat, dass du jetzt da bist, wo du bist und dass Gott dich einsetzen will, um das Schicksal der Juden zu verändern, um die Juden zu retten. Und sie sagt, ich doch nicht. Ich habe endlich ein bisschen Ruhe gefunden, ich bin die Königin geworden, ich bin aus dem Harem raus, ich darf hier im Palast jetzt wohnen. Mein Gatte ist ein impulsiver Mensch, ich kann nicht über alle Dinge mit ihm reden, ich bin auch immer noch seine Dienerin, ich bin eigentlich ja seine Frau, was stellt das denn vor? Und er sagt, aber der Herr will dich einsetzen. Ich doch nicht. Was soll ich? Soll ich mit dem König? Ja, du sollst mit dem König reden. Ich denke, ich hätte schlaflose Nächte gehabt. Ihr vielleicht auch, oder? Bin ich wirklich diejenige, die Gott jetzt einsetzen will, um ein Volk zu retten, um den König davon zu überzeugen, dass dieses Volk gerettet? Ich? Ich bin dafür zu jung, ich bin unerfahren, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sei unverzagt. In grimmigen Situationen, in schwierigen Situationen. Und es kommt so weit, dass sie nach langem Zweifeln dann sagt, okay, ich mache das mit Gottes Hilfe und komme ich um. Ich will mich von Gott einsetzen lassen. Aber sie braucht Weisheit. Sie braucht Gottes Weisheit und sie hat die. Ich bin so imponiert von Esther. Sie geht zum König, das war ein Vorgang, furchtbar, man musste sich aufstellen gegenüber dem Hof, wo der König sie befand. Er saß auf seinem Thron, hatte ein Zepter und da sieht er dann eine Person stehen, die mit ihm reden will und wenn er dazu bereit ist, dann streckt er eben sein Zepter aus und dann darf man kommen. So ist das auch bei seiner Frau gegangen, stell dir vor. Und dann kommt sie und dann denke ich, was sagt sie jetzt? Ich wäre so nervös, ich hätte das Falsche gesagt, absolut. Es hing so viel davon ab, das Schicksal der jüdischen Einwohner im Persischen Reich. Und was macht sie? Er sagt, was wünschst du dir? Ich will dir alles geben. Sie sagt, ich lade dich zu einem Essen ein. Das ist aber gut. Und es hat ihm gefallen. Und sie hat ihn gleich zweimal eingeladen, zwei Abende hintereinander mit diesem Menschen, der dieses Edikt verbreitet hatte, dass alle Juden im Persischen Reich umgebracht werden sollten. Dann kommt die erste Mahlzeit und dann wird über alles Mögliche geredet, aber noch immer nicht über das, worum es wirklich geht. Aber sie baut in Weisheit einiges auf. Sie nimmt sich Zeit. Das fällt mir schwer. Fällt euch das auch schwer? Langsam etwas aufzubauen. Eine Situation in Ruhe und in Weisheit vorzubereiten. Nicht loszuplappern. Und zu denken, jetzt bin ich mal da, jetzt sage ich alles, was ich denke, das macht so vieles kaputt. Wir brauchen Gottes Weisheit und sie hat diese Weisheit. Und beim zweiten Essen sagt sie dann ihr Anliegen und das Volk wird gerettet. Das ist natürlich eine fantastische Geschichte einer weisen Frau. Und die Weisheit begann da, wo sie sagte, ich mache das mit Gott. Gott helft mir, wenn ich umkomme, komme ich um. Aber ich mache das mit Gott. Ihr sollt für mich beten. Die ganze Stadt hat gebetet und gefastet. Ich brauche diese Unterstützung, diese Gebetsunterstützung. Denn wenn ich ohne diese Gebetsunterstützung, wenn ich aus eigener Kraft den König besuche, dann sage ich absolut das Falsche. Weil ich so aufgeregt bin. Und weil die Situation so spannend ist, weil so viel auf dem Spiel steht. Sie hat Gebetsunterstützung gehabt. Und es ist alles gut gegangen. Sie war mutig. Denn sie wusste, wenn ich das Falsche sage, dann kann mir das mein Leben kosten. Esther ist in dieser verheerenden Situation ein Instrument Gottes gewesen. Und sie hat durch ihre Art und durch ihre weisen Worte das Schicksal ihres Volkes abwenden können. Sie hat keine großen Geschichten erzählt. Sie ist einfach und in Ruhe zur Sache gekommen. Und sie ist ein starkes Beispiel dafür, wie das ist, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. In verheerenden Umständen, wo so vieles kaputt gemacht werden kann, wenn wir voreilig und dumm reden. Kennt ihr das? Dann denkt man nachher, oh, hätte ich nur. Was ist Weisheit? Es ist ja unser Thema jetzt, mit Gottes Weisheit in Ausnahmesituationen unterwegs sind. Weisheit ist die Kunst, um in allen Lebensumständen richtig zu urteilen und zu handeln. Wow. Weisheit ist das Vermögen zu unterscheiden. Es bedeutet Einsicht in die Fülle der Dinge und in Lebenszusammenhänge. Und Weisheit wird sichtbar in unserer Haltung, in unserem Reden, in unseren Entscheidungen. Wir werden leider nicht als weise Menschen geboren. So ist das. Wir sind sogar unweise, wir sind Sünder. Wir sind infiziert, unser Denken ist brüchig. Wir handeln oft impulsiv, wir sagen Dinge, die nicht weise sind, wir treffen Entscheidungen, die nicht weise sind. Wir versuchen, einen kühlen Kopf zu halten, aber wir sind überwältigt und reagieren voreilig. Bedenke aber, ein Kennzeichen von Weisheit ist, dass sie keine Unruhe stiftet, sondern Ruhe bringt. Ein Kennzeichen von Weisheit ist, dass sie keine Unruhe stiftet, sondern Ruhe bringt. Und man sagt, dass Weisheit mit den Jahren kommt. Das weiß ich nicht. Es gibt ältere Menschen natürlich, die sind weise, weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben und davon gelernt haben. Aber es gibt auch ältere Menschen, die sind stur und bleiben dabei. Wir sind eben, wer wir sind, und es hat sich nichts verändert. Aber es gibt Hoffnung für uns alle. Und diese Hoffnung liegt in dem Wissen, dass der Herr uns, die wir Jesus gehören, von innen aus erneuern will. Du kannst nicht sagen, ich bin nun einmal ungeduldig. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin schnell jähzornig, weil mein Vater auch, habe ich von ihm geerbt, bin so veranlagt. Man kann nicht sagen, ich bin eine, die immer voreilig redet, ich kann einfach den Mund nicht halten. Und ich bin eine, die schnell kritisch ist, das ist halt so. So bin ich geboren. In Jesus, Gottes Sohn, sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 3, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und diese Schätze will Gottes Geist in uns entwickeln. Das ist doch einmalig, oder? Dass Gott sagt, ich will euer Herz erneuern und damit auch euer Denken. Und ich schenke euch den Heiligen Geist, der euch dabei behilflich sein wird, der mit euch aufräumen wird. Die Bibel spricht von kleinen Füchsen, die den Weingarten verderben. Also Eifersucht, Jähzorn, Wut, Ungeduld. Und diese Sachen will Gott verändern, erneuern, wegnehmen. Das ist ein riesiges Geschenk. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, fängt ein Erneuerungsprozess an. Er will uns ein neues Herz geben und ein neues Denken, ein neues Handeln, ein neues Reden. Und es ist Gottes Absicht, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Kannst du dir das vorstellen? Dass Gott will, dass wir Jesus ähnlich werden. Das darf doch nicht wahr sein. Du und ich dürfen Jesus ähnlich werden. Das ist Gottes Plan und das ist damit auch unsere Berufung, dass wir uns danach ausstrecken. Und wie strecken wir uns danach aus? Indem wir uns Gott anvertrauen, das zuerst. Indem wir Jesus sagen, hier bin ich, nimm mein Leben, übernimm die Leitung. Ich möchte dir nachfolgen. Es bedeutet, dass ich das Wort Gottes lese. Nicht nur dann und wann und nicht nur die Lieblingsverse, die ich unterstrichen habe, sondern dass ich studiere. Und durch solches Übe um das, was da gesagt und erzählt wird, dass ich das in der Praxis umsetze, dass ich danach lebe. Dass ich sage, wenn jetzt Jesu Bruder Jakobus in seinem Brief schreibt, dass unsere Zunge ein Feuer ist und ich habe eine feurige Zunge, wenn das so ist, dann heißt das, dass ich Gott frage, hilf mir, das irgendwie zu beherrschen. Schenk mir eine neue Zunge. Damit ich weise Worte reden kann, damit ich Menschen segnen kann wie Deborah. Damit ich weise Entscheidungen treffen kann wie Miriam oder Esther. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn, sagt uns die Bibel im Psalm 111. Und es geht eben darum, dass ich in meinem Alltag die Verbindung mit Jesus übe. Dass ich ihn am Anfang suche. Und dass er viel mehr reden darf als mein Handy. Dass er das Sagen in meinem Leben bekommt. Ich will immer darum bitten, dass Gott mir seinen Weg zeigt. Sprüche 2, Vers 6, der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Gott will die scharfen Seiten unseres Charakters wegschleifen. Und er macht das durch den Heiligen Geist, wenn wir dafür offen sind. Wenn wir dafür offen sind. Es ist in meinem Leben so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass Dinge, die mich früher überhaupt nicht an mich gestört haben, nicht, dass ich mich nur toll fand, aber es gab Dinge, die haben mich nicht gestört. Und die haben mich dann langsam doch gestört, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Ungeduld. Jähzorn. Wut. Rachegefühle. Ich will das nicht mehr. Kann man seine Weisheit, die kann man also üben, damit sie zunimmt, und Gott will uns das durch den Heiligen Geist schenken. Wir müssen einiges aufräumen, einiges ablegen, wir dürfen einiges anziehen und wir rechnen mit dem Heiligen Geist, wir folgen Gottes Wort. Kann man seine Weisheit verlieren? Ja, leider. Und zwar durch Sünde, das haben wir bei Miriam gesehen. Wir sehen es sehr stark bei König Salomo. Der Sohn und der Nachfolger von König David, der bei seiner Geburt vom Propheten Nathan den Namen Jedidja, Liebling des Herrn, bekam. Sollte seinen Vater nachfolgen und dass er König geworden war, dann lesen wir in 1. Könige 3, Vers 3, dass er den Herrn liebte und nach Davids Verordnungen lebte. Das hört sich gut an, aber er opferte auch auf den Höhen. Das waren die frühere Anbetungsstätte von den Kananiter. Es waren okkulte Stätten. Und dann heiratete er die Tochter eines Pharaos aus Ägypten, eine Heidin. War politisch gesehen stark, war nicht weise, oder? Und dann wurde Salomo von Gott Weisheit und sehr viel Verstand, ich zitiere das, und Weite des Herzens versprochen. Und dann heißt es, dass Salomos Weisheit größer war als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Und das alles ging verloren. Das alles ging verloren. Warum? In 1. Könige 11 wird beschrieben, dass Salomo viele Frauen, fremde Frauen aus den Heidenvölkern liebte. Er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Hat er beim Frühstück gesagt, wie heißt du wieder? Hat er ja 700 plus 300, macht 1000. Und diese Frauen waren Heidinnen und die haben sein Herz verführt. Er hat angefangen, fremde Götzen zu dienen. Ein begabter Mann Gottes hat damit seine Stärke, seine Kraft und seine Weisheit verloren. Und sein Herz war geteilt. Heute ist Jesus in unserer Mitte. Heute ist Jesus in unserer Mitte. Er ist nicht angereist extra, er lebt ja in dir. Und darum ist er auch da. Er ist in unserer Mitte und er sieht dein Herz. Er sieht deine Sorgen, deine Ängste. Und er sagt dir, ich habe dein Leben und deine Zukunft in meiner Hand. Und ich möchte das gute Werk, das ich in dir angefangen habe, durch meinen Heiligen Geist, dass du zum Glauben kamst, habe ich fortgesetzt. Und ich will das weiterhin fortsetzen, damit du die Frau wirst, die ich vor Augen hatte, als ich dich geschaffen habe. Lass mich zu. Nimm dir Zeit für mich. Gehorche mich, lese mein Wort, bete. Übe diese Verbindung mit dir, die schwierig ist, weil ich unsichtbar bin. Aber ich bin da. Denk daran, ich bin da. Und ich komme gern mit dir mit, auch heute später, wenn du nach Hause gehst. Dann bist du hoffentlich beflügelt von allem, was heute geschehen ist. Und dann kommst du nach Hause und dann lässt du deine Flügel wieder hängen und dann fängt der Alltag wieder an. Nein, so ist es nicht. Jesus sagt, ich möchte euch heute neu inspirieren. Ich möchte euch neu sagen, dass ich Großes mit euch vorhabe. Dass ich möchte, dass ihr euch entwickelt in der Verbindung mit mir, dass die Verbindung tiefer wird. Ich möchte, dass ihr mein Wort mehr liebhabt, mehr liest. Ich möchte, dass ihr in meinen Wegen wandelt, dass ihr auch immer wieder fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich bin da, ich gehe mit dir mit, ich will dir helfen. Ich will in widrigen Umständen dir helfen, weise zu handeln. Ich will dich segnen und zum Segen setzen, das sagt Gott. Ich will dich segnen, nicht nur für dich, sondern weil ich dich zum Segen setzen will für andere. Wir dürfen Segensträger sein. Wir sind nicht nur bedürftige Menschen, die alles brauchen von anderen Leuten, die dann sagen, bitte tröste mich. Bitte gib mir ein Wort von Hoffnung. Baue mich auf. Sag, dass ich nett bin. Sag, dass du mich magst. Sag, dass ich das sein darf. Ermutige mich. Gott sagt, ich segne dich, weil ich dich zum Segen für andere setzen will. Irgendwo in deinem Ort, bei dir zu Hause oder woanders, darfst du unter dem Palmbaum sitzen und sagen, ich bin für andere da. Darfst du Ausschau halten nach Menschen, die Jesus brauchen. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich bin nicht die Evangelistin. Ich bin nicht die, die dir Menschen sagen kann, dass sie Jesus... Nein, bist du nicht. Aber Gott will dir Weisheit schenken. Und um diese Weisheit wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen, weil wir ja vor Gottes Thron erscheinen. Und dann stehen wir auf mit Ehrfurcht, mit Liebe und mit Erwartung. Herr Jesus, wie unendlich gut, dass es dich gibt. Wie unendlich gut, dass du Menschen wie wir annimmst und dass du Gutes mit uns vorhast, große Pläne, dass du uns segnen willst, nicht nur für uns selbst, sondern dass du uns zum Segen setzen willst. Und wir wollen jetzt mal Abschied nehmen von Selbstmitleid und Sorgen und Gedanken, dass wir weniger sind als andere und weniger können und nicht geeignet sind und so weiter und so fort. Du rüstest uns zu. Und du hast für jede von uns eine Aufgabe. Und die erste ist natürlich, dass wir dich suchen und mit dir wandeln und dir gehorchen. Dass du in unserem Leben den ersten Platz bekommst, darum geht es an erster Stelle. Aber dann, Herr, geht es doch auch darum, dass du uns einsetzen kannst. Wir wollen nicht nur deine geliebten Kinder sein, wir wollen deine Dienerinnen sein. Und so bitten wir dich darum, dass du uns segnest und uns zum Segen setzt. Und wir denken an die Situationen in unserem Leben zu Hause oder auch auswärts, vielleicht auch in der Arbeit. Du weißt, was uns dort belastet, was uns dort hindert, was uns dort schwerfällt. Und wir bitten dich, Herr, nimm unsere Sorgen und ermutige uns. Schenk uns Mut, dass wir unverzagt und weise sind und gebrauche uns. Herr, die Welt würde ganz anders ausschauen, wenn du mehr Menschen hast, die das sagen. Ich will nicht nur, dass du für mich da bist, ich bin für dich da. Und Herr, in einem Moment von Stille wollen wir dir sagen, was wir dir sagen wollen. Was wir dir sagen müssen vielleicht. Amen. Der Herr segne euch und er setze euch zum Segen. Amen.